Folge, die wir aufnehmen nach der IFAT. Und ja, das Wetter ist heißer geworden. Sascha, wo erwische ich dich gerade?
Na, heißer, es gab ja auch schon eine Menge Abkühlung, also. Aber hallo, hallo, Klaus, ich bin gerade unterwegs in Berlin. Ist ja immer so ein bisschen, man muss ja auch mal mobil bleiben und gucken, was man so machen kann. Regenereignisse sind vorbei. Ist ja auch immer hier Berlin und halt auch Deutschland hat ja wieder stark Regenereignisse. Ist ja immer alles nicht so einfach. Da werden wir bald die nächsten Themen wieder rausholen. Nö, und ansonsten ist mittlerweile Sommer eingekehrt und wir sind ja kurz vor der EM. Ja, das ist ja das nächste Highlight. Ein Highlight verfolgt immer das andere. Kurz vor der Fußball-Europameisterschaft. Also da.
Ja, Freitag geht's los, ne?
Dann werden wir demnächst auch nochmal versuchen, irgendwie so einen Stadion-Podcast zu machen. Mal gucken, wie das dann so wird.
Ja, wenn einer von euch Connections hat zu einem der EM-Stadien, zum Stadionmanager, meldet euch mal bei uns, dann können wir. Also wir haben jetzt mal versucht, in Dortmund mal anzufragen. Ja, egal. Ansonsten, Sascha, mal Frage. Habt ihr Probleme mit Hochwasser gehabt in Berlin?
Nee, Hochwasser hatten wir ja so schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Wir haben ja Starkregenereignisse und natürlich läuft dann auch mal was voll. Aber ich habe ja in dem Zusammenhang die Woche was Interessantes gesehen und Versicherungen hatten wir auch schon mal. Es gibt ja quasi den Versicherungsschutz bei Starkregenereignissen, den gibt es. Und dann gibt es ja welche Versicherungen, die das dann ausschwärzen und sagen, aber nicht bei Hochwasser. So, das ist ja genau der Punkt. Wann ist es noch Hochwasser und wann ist es Überstau oder Rückstau? Das sind ja genau die spannenden Sachen, die man, glaube ich, auch schon mal geklärt haben oder noch klären muss. Also das sind so eine Sonderfälle. Was ist da der Unterschied? Also ein Hochwasser ist natürlich, wenn die ganze Stadt voll steht und dann ist nichts mehr davor geschützt, dass es halt voll läuft. Und bei so einem Rückstau kann ja mal passieren, dass der Killer nur punktuell durch ein Regenereignis, weil nicht richtig was abläuft, vollläuft. Das ist ja immer so dieser Unterschied, der da so reinspielt. Oder was ist es für dich, Klaus?
Ja, also wir hatten ganz schön Probleme mit Hochwasser hier im Süden. Ich wohne ja bei Stuttgart, wenn ihr das wisst. Und wir hatten hier so die kleineren Flüsse, die wir hier haben und Bäche sind schon extrem vollgelaufen. Und ich glaube, da musste man nicht mehr überlegen, ob das Rückstau oder Überstau war, sondern da kam es dann aus den Flüssen hoch und hat schon einige Autos weggeschoben. Viele Brücken waren gesperrt. Und das war schon ein großes Problem in Baden-Württemberg, in Bayern ja viel mehr. Und ja, und da, ich glaube, da ist dann nicht mehr die Frage, ob die Kanalsanierung das Problem macht. Genau. Ja, und jetzt geht es ja darum, heute haben wir uns ja auch ein Thema in die Richtung gemacht. Kanäle und so weiter. Sascha, was ist unser Thema heute?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß, wie unser Gast heißt. Dr. Robert Stein haben wir zu Besuch, der sich natürlich mit diesen ganzen Alterungsmodellen von Kanälen und Assets und was ist so ein Kanal, wann muss er natürlich dann mal erneuert werden und in Stand gehalten. Das sind so alles die Themen. Aber wie wollten wir denn den Podcast heute nennen dann ganz genau?
Ja, wir haben eigentlich den Robert Stein dazu geholt, den stellen wir auch gleich vor, zum Thema Kanalsanierung. Das ist ja unser Thema, wo wir immer mal sprechen wollten und über verschiedene Gipfel. Robert, du hörst uns die ganze Zeit schon zu. Du bist ja Experte für Kanalsanierung, du hast ein eigenes Ingenieurbüro in Bochum und du bist auch Organisator vom Kanalgipfel. Was muss man zu dir noch alles wissen? Erzähl doch mal. Sag mal, wer du bist, wo du herkommst.
Ja, tatsächlich, also geboren in Berlin, groß geworden, also Jugend in Brandenburg verbracht. Noch als die Mauer stand, rüber in den Westen, erst nach Osnabrück und dann die Heimat hier in Bochum gefunden. So gesehen, also durfte ich in mehreren Bundesländern schon leben, was ja gibt's für mir zu wissen. Ich ursprünglich wollte ich Kunst studieren, Kunstgeschichte, habe dann aber doch an meinen Großvater, meinen Vater denken müssen. Mein Vater, Großvater war ja auch schon Ingenieur. Und mein Vater, dachte ich, mein Gott, vielleicht lohnt es sich doch mal so eine Tradition fortzusetzen. Und ich habe auch immer gerne, als wir dann hier natürlich im Bochum ankamen, haben wir ein altes Gebäude dann saniert, alles selbst gemacht, beim Mauern putzen, Kabel legen. Und das hatte mir auch immer Spaß gemacht. Und daher war dann der Weg zu einer etwas, ja, heute sind wir zwar auch mehr Theoretiker, aber in der Vorstellung doch konstruktiven Studium sehr, sehr naheliegend. Und familiär dann natürlich mit dem Schwerpunkt dann Leitungsbau und Leitungsinstandhaltung. Und dieses Thema fasziniert eben bis heute. Und ich hatte eben dieses große Glück, eben durch unser Unternehmen eigentlich seit 1993 in die gesamten Entwicklungen der Branche mit involviert gewesen zu sein, weil wir eigentlich erst viel später ein Ingenieurbüro wurden, sondern am Anfang eigentlich mehr ein Gutachter- und Forschungsbüro. Also wir haben uns wirklich jahrzehntelang mit Grundlagenermittlung befasst. Die Entwicklung der Dichtheitskriterien, um mal ein Kriterium zu sagen, wann ist ein Kanal dicht? Oder wie bemisst man Vortriebsrohre, auch in Abhängigkeit des Werkstoffes? All solche Fragestellungen im Detail bis hin zur Optimierung von Dichtungssystemen. Wie lange halten die eigentlich? Kann man sie sanierbar, instandhaltungsgerecht machen? Also viele Detailfragen und dann eben später ist heute hin, wo wir uns nicht mehr um so kleine Details kümmern, sondern eben um ganze Netze.
Also, Robert, genau. Vielleicht kurz mal, dass man das mal dich, die Leute mal abholt. Also, du kommst ja aus einer berühmten Familie, sage ich mal, ich glaube, dein Vater oder hat dein Großvater auch schon an dem Buch geschrieben? Nee, dein Vater hat das erstellt, ne?
Also, mein Vater war ursprünglich konstruktiver Wasserbauer und erst als wir hier in Bochum dann er seine Stelle an der Universität Bochum bekommen hat, kam er auf dieses Thema Kanäle, undichte Kanäle. Das war eine erste Arbeit, eine Studie für die Stadtentwässerung Hamburg. Und damit hat er dann das Thema undichte Kanäle in Deutschland hochgebracht. Damals zum Entsetzen der Kommunen, weil die dachten natürlich, alle Kanäle sind redundante Systeme, die dichten sich selbst ab. Und insofern braucht man natürlich nichts zu machen. Und dann kommt irgendjemand, der sagt, Mensch, die sind aber kaputt und da muss was getan werden. Ihr könnt euch vorstellen, das war nicht gerade opportune Meinungsbildung.
Vielleicht, dass jeder ja kurz gesagt. Weiß, Sascha, nochmal kurz, dass jeder kurz weiß, von welchem Buch wir reden. Weil das wir schon so drin sind. Also wir reden von Instandhaltung von Kanalisationen, heißt das ja, ne?
Genau.
Und dein Vater war der Dietrich Stein.
Richtig.
Und du bist der Robert Stein, also Professor Stein. Und du bist jetzt Geschäftsführer von Steiningenieure. Das ist quasi in der zweiten Generation euer Gutachter-Ingenieurbüro. Und du führst das quasi weiter und hast jetzt die neueste Auflage davon rausgebracht, richtig?
Genau, ja.
Genau. Okay, sorry Sascha, dass jeder mal eingeordnet ist, wovon wir jetzt reden. Und das ist so das Standardwerk für die Sanierung von Abwasserkanälen. So habe ich das mal gelernt vor 13 Jahren von meinem Chef, dass man das kennen muss. So.
Ja, die Motivation war tatsächlich für meinen Vater. Es gab ja damals beispielsweise den Roig oder also die Stahlbaubibel, die Holzbaubibel und so weiter oder für Stahlbeton. Und unserem Bereich eben auch ein Standardwerk zu geben. Und 1987 kam das erste Buch raus, damals noch dünn, heute wesentlich dicker und ja mittlerweile übersetzt in glaube ich, 7 Sprachen. Mhm.
Wir sind ja jetzt immer so, bevor wir jetzt ganz ins Fachliche abtauchen, du hast ja zum Anfang gesagt, du hast ja auch mal gerne Ambitionen in andere Richtungen gehabt. So, jetzt ist es ja schon paar Jahrzehnte her, dass du dann ins Arbeitsleben eingetaucht bist, wenn ich das so sagen darf. Und würdest du jetzt sagen, Mensch, der Abwasserbereich oder Kanalbereich und Instandhaltung, der hat mich jetzt auch befriedigt oder hast du so ein bisschen was vermisst über die Jahre? Also das ist ja dann künstlerisch, dir da vielleicht was gefehlt hat. Oder ist das so künstlerisch bei uns auch? Sagt ja jeder, ich liebe ja die Abwasserbranche, war Klaus, wie er auch. Aber wie ist es denn bei dir? Dann ist es eine Liebe geworden, Robert.
Ja, doch, kann man so sagen. Ich darf ja sogar künstlerisch tätig sein. Wir hatten 1997 die Visaplan gegründet. Das ist eine Medienagentur, die macht Computeranimationen, also Videos. Also wir haben damals die ersten Visualisierungen der Herrenknecht-Vortriebsmaschinen Oder wenn ihr auf den Messen wart und man beim Situ-Form-Stand solche virtuellen Baustellen gesehen hat. Also die ersten Videos von der Firma eBug, wie ihre Kamerasysteme funktionieren. Also wir durften künstlerisch tätig sein und wir selbst oder ich selbst habe das benötigt, weil ich im Studium massiv drunter gelitten habe unter den Schulungsunterlagen. Wir hatten beispielsweise im Grundbau ein Skript, das war die Kopie der Kopie der Kopie. Kaum noch zu erkennen. Wir haben uns ja dann von anderen Universitäten Skripte besorgt und eigentlich unser Bereich mit dieser Verfahrenstechnik, der schreit ja gerade danach, Dinge mal anschaulicher darzustellen. Und das war tatsächlich eben dieser Schritt, dass wir neben dem Ingenieurbüro auch eine Medienagentur haben, die heute sicherlich sehr, sehr viele Visualisierungen macht für unsere digitalen Medien. Da wir heute keine Bücher mehr publizieren, sondern alles fürs Internet aufbereiten, ist aber eben die Visualisierung und die Animation von Prozessen heute auch noch ein starker Bereich und sozusagen mein kleiner Einfuß im Bereich des Künstlerischen.
Ist ja auch Kunst, wenn man irgendeinen technischen, hochtechnischen Sachverhalt sehr einfach darstellen kann. Also ich kann nur sagen, wir verwenden immer von euch dieses oder von dir dieses Bild biogene Korrosion. Sascha, du kennst das auch, ne? Wo dann
Ja,
Sulfid
da bin ich ja auch
dargestellt wird, dieses
Fachmann.
eine Bild,
Biogener
ne?
Schwefelsäurekorrosion.
Genau,
Genau.
dieses eine Bild von dem Freispiegelkanal, wo unten das Wasser drin ist und dann oben im oberen Bereich die Korrosion dargestellt ist. Und das ist ja auch von aus diesem Buch, ne? Instandhaltung von Kanalisationen, dann aus diesem Bereich biogene Korrosion drin. Aber du hattest gerade gesagt, erklär nochmal, wir sind ja bei Kanalsanierung. Du hattest gesagt, dein Vater hat dann gesagt, Kanalisationen sind nicht selbstabdichtend. Wie war das früher? Hat man dann wirklich gesagt, die dichten sich selbst, wenn die einen Riss haben? Oder
Ja,
erklär mal.
durch die Inhaltsstoffe. Also durch die Inhaltsstoffe, das war tatsächlich noch Lehrmeinung. Noch Anfang der 90er Jahre wurden beim BMBF noch Forschungsanträge mit diesem Grundtenor gestellt. Und deswegen war es tatsächlich ein Paradigmenwechsel, der erstmal notwendig war, um das, was wir heute als unsere Industrie hier sehen, die gesamte Sanierungsbranche sozusagen ja ins Leben zu rufen. Erst dieses Bewusstsein, das ging aber mit wirklich signifikanten Auseinandersetzungen einmal einher. Denn wie gesagt, das war natürlich politisch nicht gewollt. Die Sichtweise damals, die war natürlich ideal. Aber viele dieser Dinge haben sich verändert. Genauso, wenn heute in der DIN 1610 steht, verdichten gegen den anstehenden Boden, wenn ich ein Rohr in offener Bauweise verlege. Das waren Arbeiten, die wir durch gutachterliche Tätigkeiten entdeckt hatten, dass neu verlegte Rohre kaputt gegangen sind. Dann haben wir uns gefragt, warum. Und nachdem wir die Ursachen erkannt hatten, ging dann diese Erfahrung, das waren dann teilweise dann auch Promotionsarbeiten, dann natürlich in die Normen rein. Gleiche Dinge auch beim Rohrvortrieb, wo wir viele, ja, das war damals die DWA A161, den Standard für die Bemessung von Rohrvortrieben, denke ich, maßgeblich verändert und überarbeitet hatten, weil viele Aspekte, die eigentlich die Rohre betreffen, damals nicht drin waren. Und das ist schon das Faszinierende an diesem Beruf, dass wir dieses große Spektrum an der Auseinandersetzung mit der Materie haben.
Also kann
Das
man noch
heißt,
mal
also.
festhalten, es gibt ja beim Kanalnetz Infiltration und Exfiltration. Was ist denn da der Unterschied,
Ja,
wenn ich den Fachmann mal fragen darf?
das geht eben rein in den Kanal sozusagen. Ja, und Ex kann man sich vielleicht, wir denken dann an Ex und Hop, ja, ist es weg, wenn man trinkt. Ex geht eben raus, also die Belastung für den umgebenden Boden oder den Grundwasseraquifer, das ist die Exfiltration. Beides ist ungünstig.
Aber gleicht sich das da nicht aus? So. Krieg was rein, krieg was raus. Das war wahrscheinlich dann der Ansatz früher. Das ist in der Massenbilanz ist es dann wieder gleich und dann ist auch egal.
Leider manchmal gar nicht. Man sieht es jetzt zum Beispiel in China. Die Chinesen, man glaubt es nicht, aber die haben wirklich hochmoderne Kläranlagen. Aber die funktionieren nicht. Aus dem simplen Grund, weil das Abwasser viel zu verdünnt ankommt. Und dann eben, können die nicht richtig arbeiten. Und woher kommt diese Verdünnung? Weil eben über die gesamte Netzstrecke zu viel Grundwasser reinkommt. Auch wir haben diese Probleme. Deswegen der Kampf gegen Fremdanschlüsse und. Weil sozusagen die doch sehr technisch hochgezüchteten Kläranlagen dann Probleme haben. Das war ja auch der große Grund, warum man sagt, wir wollten die Trennkanalisation haben, um möglichst ein konstantes Abwasser zu haben. Also so gesehen ist die Infiltration vielleicht weniger für die Umwelt ein Problem, aber enorm für die Kosten der Abwasserbehandlung, also für die Effizienz dieser Abwasserbehandlung und eben auch tatsächlich für die Kommunen damit sehr hohen Kosten belegt. Während die Exfiltration, das ist die Gefahr für das Grundwasser, also letztendlich die Kontamination von Grundwasseraquiferen, die es zu verhindern gilt.
Du beschreibst das schon wieder sehr gut, warum wir diesen Podcast hier eigentlich machen. Man kann einfach nicht aufhören und sagen, ich beschäftige mich nur mit dem Kanalsystem und dann ist Schluss, sondern ich muss mir auch Gedanken darum machen, was passiert mit dem, was ich irgendwo hinliefer, was passiert da im Wasser- oder Abwasserkreislauf, warum funktioniert das so, warum hängt das sozusagen, also dieses ganze komplexe System. Ich muss auch wissen, was mit dem Abwasser nachher passiert und ich liefere nicht einfach nur. Das ist doch wieder eine sehr interessante Aussage und da muss man halt sagen, das ist halt spannend, sich darüber auszutauschen.
Ja, jetzt gibt es ja bei Kanälen vielleicht mal basisch drei Funktionen, die Kanäle erfüllen müssen. Ne? Jetzt musste man, wenn wir das nochmal ein, was war Dichtheit, haben wir ja gerade gehabt, Infiltration, Exfiltration. Dann, Robert, hilf mir mal.
Dicht, funktionsfähig und dauerhaft.
Okay, das heißt, funktionsfähig heißt, das Wasser muss irgendwie abgeleitet werden zur Kläranlage, ne? Also muss.
Genau, also die eigentliche Funktion der Ableitung muss erfüllt sein. Dementsprechend, das sind die Aspekte eben von Gefälle, Vermeidung von Ablagerung etc. Und dauerhaft nachher eben das Ganze, um ein triviales Beispiel zu sehen, man muss Kanäle so bauen, dass eigentlich eine Korrosion vermieden wird.
Okay, also dass die nicht kaputt gehen.
Einfach sie nicht kaputt gehen, genau. Also bei Korrosion ist das Beispiel, sie müssen zum Beispiel belüftet sein. Ja, also ihr seht, in manchen Ländern macht man dann die Deckel zu, damit kein Geruch rauskommt. Das kann ich machen, dann muss ich aber eben den Kanal entsprechend vom Material her einplanen. Ansonsten brauchen wir eine Ventilation. Und diese Grundkonzepte um Dauerhaftigkeit zu realisieren, das setzt eben nicht nur das Material aus, sondern wie baue ich. Dauerhaft könnte auch gemeint sein, doch heute den Eiquerschnitt zu wählen, um eine zukünftige Anpassbarkeit am verändertes Abflussgeschehen zu haben. Also man kann da viele reininterpretieren und was ich immer bewundere, sind die alten Kanäle, die wir haben. Berlin, Dresden, Hamburg, die haben ja ganz viele davon. Kanäle, die seit 130 Jahren genutzt werden können, weil die begehbar gebaut worden sind, im Eiquerschnitt gebaut worden sind und bis heute, wenn man sie instand hält, wunderbar funktionieren.
Sind die denn in dem Buch von deinem Vater auch erwähnt? Ist es da schon, Mensch, die halten so lange, da müsst ihr nie wieder ran? Oder wie ist das?
Nein, die halten nicht so lange, man muss da nicht wieder ran. Es gibt da diese wunderschöne Geschichte, ob die jetzt wahr ist, weiß ich nicht. Jedenfalls der Erbauer der Berliner Kanalisation wurde eingeladen zum japanischen Kaiser. Und dann fragte der, wie lange halten diese Kanäle, die du brauchst? Dann sagte der, ja, 1000 Jahre oder ewig. Dann sagte der, nichts hält so lange. Dann sagt er doch, wenn ich eben drei Grundlagen habe, die Begehbarkeit, also oder erstmal fangen wir an, erstmal das war eben dieser Eiquerschnitt, ja, anpassbaren hydraulische Verhältnisse. Also als damals noch die Menschen sich in der Schüssel gewaschen hatten, haben das funktioniert und als dann alle ihre Duschen, Spülmaschinen, Waschmaschinen hatten, hat es auch noch funktioniert. Das andere war die Begehbarkeit, unter dem Aspekt aber, dass ich immer wieder reingehe und das System instand halte. Und wenn ich das tue, ja, dann kann es doch ganz, ganz lange leben. Also das Konzept, ich muss etwas tun, ich muss instand halten, war eigentlich Grundlage auch der Planung, daher der begehbare Querschnitt. Nichts ist ein Perpetuum mobile, was von sich selbst existieren kann. Und das haben wir in unserer Struktur oder über Jahrzehnte vergessen, ob es das nun die Brücken waren oder andere Dinge. Dieses Konzept, wenn wir etwas bauen, dann dürfen wir es nicht vergessen, sondern ab dann beginnt ab einem Zeitpunkt X die Instandhaltung, wenn wir dieses Bauwerk behalten wollen. Und das war früher für die Ingenieure ein Selbstverständnis, was irgendwo leider vielleicht in Vergessenheit geraten ist. Und heute ist es jetzt eben wieder da.
Also Instandhaltung ist absolut die Basis für unsere Geschichte. So, jetzt haben wir ja für die Instandhaltung, du hast gesagt, ab den 90er Jahren hat man damit erst so richtig angefangen zu sanieren. Ist das auch die Zeit, wo man erst mit die Kameratechnik ist ja auch in den 80er Jahren erst so richtig losgegangen, ja, ne, dass man inspiziert. Wie war das denn vorher? Man hat die gebaut und dann, also ich kenne noch einen Kanalspiegel, dass man mal reingeguckt hat.
Genau, Kanalspiegel hatte man. Mehr gab es sozusagen nicht. Also eine Anamnese des Bauwerkes von innen konnte nicht bei den kleinen Nennweiten tatsächlich nicht stattfinden. Das war der Kanalspiegel. Und dann kamen ja die ersten Kameras, also Fotoapparate, die man durchzog, bis nachher dann später zum Bewegtbild. Da habe ich jetzt aber die Chronologie jetzt nicht genau im Kopf.
Ja, also du bist ja auch Vater quasi mit von einigen Veranstaltungen, sage ich mal, wo sowas ja auch diskutiert wird. Also meine erste Veranstaltung im Abwasserbereich war damals das Lindauer Seminar. Ja, das ist ja auch eine große Veranstaltung, wo es rein um Kanäle geht und die zu inspizieren. Dann gibt's, wo ich immer sehr gerne hingehe, wo wir uns ja auch herkennen, die Münchner Runde und den Ableger, sage ich mal, die Stuttgarter Runde, die es ja mittlerweile auch gibt. Und dann gibt es den Kanalgipfel, den du ja auch mit veranstaltest, ne? Zum Beispiel die Rokatec gibt es mittlerweile. Es gibt eine richtige Industrie, die um diese Kanalinstandhaltung richtig entstanden ist. Ne? Wie siehst du da die, muss man da überall hin? Was ist wichtig? Worüber sollte man sich auf dem Laufenden halten?
Ich glaube,
wie bildet man sich am besten weiter, wenn man heute noch nicht so viel mit Kanalsanierung zu tun hatte?
Das ist ja die Frage, welches Bedürfnis der Einzelne hat. Bist du jetzt ein reiner Ingenieur, der über Anwendung sich informieren möchte? Da hast du dann sicherlich schon die richtigen Themen genannt. Ich kann jetzt nur jetzt für den Kanalgipfel sprechen. Der Kanalgipfel ist in der Form schon etwas Einzigartiges, weil er erstmalig den Versuch macht, die Entscheidungsträger, die Akteure, die über die Zukunft dieser Infrastruktur entscheiden, nämlich die technischen Leiter, die kaufmännischen Leiter und die Politik zusammenzubringen. Also das Gespräch ist sozusagen nicht, mit welchem Harz härten wir aus, was ist besser jetzt UV oder Warmhärtung oder pneumatischer Antrieb oder elektrischer Antrieb oder wie dick muss der Liner sein? Nein, die Fragen sind dort grundsätzlicher Natur. Wie können wir die Bedarfe der Instandhaltung, die davon zukommen, erfassen und quantifizieren? Wie können wir diese enorme Herausforderung, die vor uns steht, so organisieren und strukturieren, dass wir sie schaffen können? Wie finanzieren wir sie, ohne den Bürger übermaßen zu belasten? Wie können wir effizienter werden unter Aspekten des Fachkräftemangels? Also eigentlich in diesem Spektrum tatsächlich die Grundlagen für unsere Branche gemeinsam, nicht nur aus der technischen Blase, sondern tatsächlich unter Einbringung aller Denkansätze und Personenkreise, die letztendlich Forderungen auch an das System stellen können, zu diskutieren.
Ja, aber hat jetzt eigentlich grundlegend, wir wollten ja das Thema Kanalsanierung jetzt so aufmachen, hat der Neubau im weitesten Sinne auch was mit einer Kanalsanierung zu tun? Muss ich mich dann da auch, oder brauche ich da speziellere Herangehensweisen und Techniken? Oder in welcher Form ist das getrennt voneinander?
Gut, wir haben ja die drei großen Gruppen, die Reparatur, also die punktuelle Sanierung, die Renovierung, die sozusagen die Altsubstanz des Kanals mehr oder weniger vollständig nutzt, und die Erneuerung. So, und die Erneuerung kann in gleicher oder in neuer Trasse erfolgen, Und die gibt es heute auch gramlos, also dieses berühmte Begriff Trenchless Technology, gramlose Technologien. Aber konventionell wird darunter klassisch der Bagger verstanden. Und dann ist das eigentlich wie Neubau, nur mit einem viel, viel höheren Schwierigkeitsgrad. Der klassische Kanal Neubau, der findet ja auf der grünen Wiese statt. Klassischer Fall, neues Erschließungsgebiet. So, da ist erstmal nichts, das ist Wiese. Dort wird der Gram gezogen, die Leitung, Kanäle gelegt. Und das ist noch relativ einfach. Aber die Kanalerneuerung in offener Bauweise innerstädtisch, das ist schon, der Begriff Rocket Science ist jetzt vielleicht der falsche, aber ich will damit deutlich machen, dass es dann wirklich komplex wird. Unter diesen engen Bauverhältnissen mit vorhandener Infrastruktur, die nicht gefährdet oder beschädigt werden darf, nahestehenden Häusern, wo Boden nicht mehr gelagert werden kann, abtransportiert werden muss und. Das ist schon. Und da bin ich einfach ein bisschen traurig. Man sieht den Hochbau und was da alles gemacht wird, aber wer mal Leitungsbau oder eine Kanalerneuerung im innerstädtischen Bereich mit Kreuzungen alles realisiert hat, mit Straßenbahnen in der Nähe und. Das ist hochkomplex und da bewundere ich wirklich auch unsere planenden Ingenieure, die doch solche insgesamt sehr komplexen Projekte dann realisieren müssen. Und
Und es
ja,
das ist ja
stimmt
auch
mit
so,
den
ne?
Größen.
Unsere Rohre liegen
Mit
ja
den
auch als
Größen.
tiefstes, ne? Das ist ja
Ja.
das Tiefste, was da drin liegt, ne? Also alles liegt, andere liegt drüber, ne? Das Abwasserrohr liegt ja immer meistens am tiefsten, wenn man so
Ja.
will, ne? Und auch das breiteste Rohr, das heißt, wenn ich da unten ran will, dann muss ich oben alles aus dem Weg räumen, sozusagen,
Wir
ne?
haben auch so eine
Deswegen
schöne
will man
Baustelle
ja
in Berlin.
geschlossen das machen.
Wir haben auch immer so eine schöne Baustelle in Berlin. Die erzähle ich immer ganz gerne, ist so ein Pumpwerk für ein paar Millionen umgebaut und da war eine riesen Baugrube und dann bin ich da mal nach Jahren wieder hin und auf einmal stand da so ein Einfamilienhaus und dann sagt man sich, na, das hat jetzt die ganzen Millionen gekostet, dieses kleine Haus. Nee, die Baustelle ist ja da drunter gewesen. Man hat ja gesehen, dass da alles aufgebuddelt war. Und das sind dann die Kosten, die dann keiner mehr sieht. Und dann fragen natürlich die Kunden und die Anwohner auch, was ist denn da passiert? Und Berlin, hast du ja gerade gesagt, ich quäle mich ja gerade wieder durch die Stadt. Ist es natürlich A und O, dass das halt auch oft in geschlossener Bauweise gemacht werden kann, aber es ist halt immer nicht möglich. Aber das ist ja dann ein Verkehrschaos. Und so haben wir zum Beispiel den Kaiserdamm ja auch ein Jahr sperren müssen, weil da mal was kaputt gegangen ist unter einer Dükeanlage. Das ist natürlich dann, hat immer noch Auswirkungen auch an die Oberfläche. Und das ist halt dann genau dann zu wählen. Was ist denn jetzt aber eigentlich so das typischste Sanierungsverfahren eines Kanals? Kann man das so pauschal sagen oder gibt es das gar nicht?
Ich denke schon, dass es heute, dass man das sagen kann, differenziert, sagen wir, differenziert jedenfalls für die Gruppen, Renovierung und Erneuerung wird man das schon sagen können. Bei der Erneuerung ist es dann doch heute immer noch, denke ich, gefühlt die offene Bauweise. Und bei der Renovierung sind es heute natürlich die Auskleidung, die große Gruppe der Auskleidungsverfahren mit wieder der Subgruppe vor Ort härtende Schlauchlining. Also was ihr als Linings oder umgangssprachlich Liner sagt, das ist sicherlich die dominante
Erklär doch mal die Schritte
Sanierungsverfahrensgruppe.
beim Schlauchlining. Wenn man so einen Schlauchliner, also grabenlose Sanierung nennt man das, erklär mal die Schritte, was da passiert.
Da müsst ihr euch
Also.
eigentlich hier, da müsst, das ist doch ein Thema für euer nächste Diskussion. Da ladet ihr dann von Reline Europe oder Satex und wie die Firmen heißen, jemand ein. Aber ich kann das natürlich auch grob beantworten. Erster Punkt ist, durch die Leitung fahren. Also man stellt eben stehen fest, sagt, jawohl, das ist aus vielerlei Gründen, nicht nur dem baulichen, ein Renovierungskandidat. Dann muss die Haltung als solche kalibriert werden. Also ich muss genau wissen, ist der Durchmesser, auch der Durchmesser über die gesamte Haltungslänge. Vorgesetzt hatte ich jetzt sogar vergessen, also ganz am Anfang muss gereinigt werden, dann inspiziert, dann kalibriert. Dann wird auf Basis dieser Kalibrierung der Schlauch gefertigt, dann kommen die irgendwann mal, ist es dann soweit, wird der Schlauch auf die Baustelle gebracht, muss vorher noch einmal gereinigt werden. Die Anwohner, je nachdem, was das für eine Baumaßnahme ist, eine große oder eine kleine, müssen eben dann die Anlieger erstmal informiert werden, möglichst für eine kurze Zeit vielleicht die Toilettenspülung nicht zu benutzen. Dann wird vorab eine Schutzfolie eingezogen, auf der, je nachdem, es gibt das Inversionsverfahren, das Einziehverfahren. Bleiben wir vielleicht mal bei der Hauptgruppe der UV-härtenden Schlauchverfahren. Das sind Glasfaserschläuche, die sind aufgrund des Glasfasers eben steifer, die können nicht inversiert werden, die können nur eingezogen werden. Das heißt, ich ziehe dann vorher eine Schutzfolie ein, auf der ziehe ich dann den Schlauch ein. Dann wird an den Enden Absperrblasen aufgebracht. Der Schlauch wird mit Luft sozusagen aufgepumpt, bis er an der Rohrwandung anliegt. Und dann kommt in diesen aufgepumpten Schlauch über eine Schleuse eine sogenannte Lichterkette rein. Das ist tatsächlich Lampen, UV-Lampen unterschiedlichster Anordnung. Und die werden dann erstmal zum Startpunkt geschoben, dann werden irgendwann die Lampen angemacht und mit einer bestimmten Geschwindigkeit durchgezogen. Dann härtet dieses Material letztendlich aus. Damit ist man schon fast fertig. Wenn er ausgehärtet ist, müssen natürlich dann noch die Außenanschlüsse geöffnet werden. Es sollten dann Anschlussprofile gesetzt werden, weil nur Auffräsen selbst reicht dann nicht. Und dann müssen noch die Anschlussverbindung an den Schächten hergestellt werden. Aber dann ist man auch praktisch fast schon fertig. Man hat dann vorher noch
Es hört sich
Linerproben genommen.
schon kompliziert an, ne? Also wenn man überlegt, was für Arbeitsschritte da alles gemacht werden müssen und wie viel Arbeit das ist, doch so eine, ich sag mal, wir sagen immer Haltung, ne? Von Schacht zu Schacht ist ja ein Abschnitt. Ich habe mal gehört, sowas neu zu bauen in neuer Bauweise, sagt immer der Herr Ringe von den Berliner Wasserbetrieben, sagt immer, eine so eine Haltung kostet ein Tesla. So. Und da ist natürlich, wenn man dann nicht aufgraben muss, ist es vielleicht dann doch günstiger, so einen Schlauch zu nehmen. Das macht man ja aus dem Grund, weil es trotzdem noch günstiger ist, als aufzugraben, oder?
Ja, wobei man natürlich immer eine Sache vergisst. Was ist denn das Ingenieur? Die große Frage, ist der Kanal überhaupt ein Ingenieurbauwerk oder liegt da einfach nicht nur so ein pumpes Rohr im Graben und fertig? Also Schüllers Glocke in Kutzhorn, Loch in Erde, Bronzerin, Glocke fertig, bim, bim, bim. Also warum werde ich Ingenieur sozusagen? Ja, du machst einen Graben, haust das Rohr rein, Erde drauf. Aber was wir ja herstellen müssen als Ingenieure, das ist ein sogenanntes Rohrbodensystem. Also das Rohr kann eigentlich ohne den Boden nicht. Und dementsprechend muss eine Interaktion zwischen Boden und Rohr möglich sein. Und deswegen ist natürlich immer dann die Frage, ist nur das Rohr kaputt oder ist auch der umgebende Boden, also was wir als Leitungszone betrachten, geschädigt. Und ab dem Moment wird es dann natürlich komplizierter und dann muss man auch solche Verfahren natürlich dann mal hinterfragen. Es gibt dann wieder Alternativen. Es gibt hier solche Schermrissverpresssysteme, mit denen ich dann tatsächlich den Baugrund auch wieder stabilisieren kann. Dann wird das Ganze wieder nochmal wieder ein bisschen komplizierter. Aber die große Frage ist eben nicht nur, wir wollen nicht nur das Rohr sanieren, sondern wie gesagt, wir müssen das Ingenieurbauwerk, das Rohrbodensystem. Und da diese Analyse, die sollte an erster Stelle stehen.
Aber so ein Liner hält der überhaupt wieder 100 Jahre denn? Wenn man jetzt vorhin gesagt hat, wir haben ja mal vor, sag mal, Hobrecht hat ja für die Ewigkeit gebaut, aber wenn ich jetzt so
So
einen
ist
Liner da
es.
reinmache,
Aber
das
nicht
hält
alle
dann auch wieder.
Kanäle. Und Hobrecht hat nur für die Ewigkeit gebaut, wenn die Berliner Wasserbetriebe nämlich die Anforderungen an diese Instandhaltung weiter erfüllen. Sonst ist es eben auch nicht für die Ewigkeit. Also diese Materialdiskussion, die ist natürlich super ermüdend. Wir haben ja für viele Verbände gearbeitet, für die FBS, für TEPFA, den Kunststoffrohrverband, auch für Steinzeug, für GfK. Wir sehen uns da wirklich als neutrale Instanz, die in allen Rohrwerkstoffen auch ihre Vorteile sieht. Du kannst dann natürlich auch, wenn du alte Rohre ausbuddelst von den Sumerern 3000 vor Christus, findest du noch tolle Tonrohre oder die berühmt zitierte Cloaca Maxima in Rom, die es heute auch noch gibt. Also Werkstoffe können sehr lange halten. Wie sind sie exponiert? Was ist da für eine Atmosphäre drin? Was passiert? Und noch viel wichtiger, wie ist die Ausführungsqualität? Ja, ich glaube, dass richtig dimensionierte, richtig konfektionierte und richtig eingebaute Liner, wenn ich nicht alles minimiere, durchaus, warum nicht auch 100 Jahre halten können.
Jetzt
Aber
hast du ja was
dafür,
Tolles. Achso, ja, sorry. Jetzt hast du ja was Tolles angesprochen, Sascha. Wie lange hält so ein Rohr? Das ist ja eigentlich ein guter Punkt, ne? Ihr seid ja auch Gutachter, Robert, mit Steiningenieure und da beschäftigt ihr euch ja auch mit der Alterung von solchen Systemen. Und wie man dann auch vorhersagen kann, wo man was wie pflegen muss bei bestimmten Einbauzuständen, Einbauqualitäten, auch vielleicht sogar in Kanalnetzen muss man ja auch in Jahrzehnten denken, wie ist in manchen Jahrzehnten was gebaut worden, mit welchen Materialien, wie waren die Materialien beschaffen. Da gibt es ja auch Möglichkeiten, sowas vorherzusehen und Prognose zu machen. Wie macht man sowas? Das ist ja
Also
auch ein Teil von diesem Kanalgipfel immer, ne? Also, ja.
vielleicht erstmal, warum machen wir das? Und das ist, glaube ich, etwas, was für unsere Branche so bedeutsam, das, was mein Vater getan hat, klarzustellen, Kanäle sind undicht und das ist ein Zustand, der ist nicht akzeptabel, halte ich heute die Bewusstseinmachung, dass wir die klassische Planung, ihr kennt Maßnahmenpläne, die Städte gucken sich etwas an, gucken, was können wir in den nächsten 5 Jahren machen? Dort, wo sie dann Informationen haben, die packen sie zusammen zu diesen Maßnahmenplänen. Das heißt, sie betrachten eigentlich immer nur eine Teilmenge der Probleme, das große Ganze wird nicht gesehen. Und Alterungsmodelle sollen eben helfen, uns Kenntnis darüber zu geben, wie entwickelt sich die bauliche Situation eines Abwassernetzes in Bezug auf dessen Zustand und einer Kennzahl, die wir neu entwickelt haben, Substanz. Und mit dieser Kenntnis, also wie altert sozusagen dieses Netz, kann ich dann auch assoziieren oder in Zusammenhang bringen, wie verändern sich meine Bedarfe in Bezug auf Reparatur, Renovierung und Erneuerung? Wo wir also früher bei der Sanierungsplanung vielleicht nur die Spitze des Eisberges gesehen haben, sind Alterungsmodelle in der Lage, sozusagen tatsächlich den Eisberg ganz zu zeigen und damit erstmalig die eigentliche bauliche Aufgabe, Infrastruktur zu erhalten, auch bewusst zu machen und damit eine Grundlage für eine effiziente und wirkungsmächtige Sanierungsplanung zu entwickeln. Und ja, wie funktioniert das? Ja, indem man letztendlich analysiert, welche Netzobjekte altern ungefähr gleich. Das heißt, da gibt es Attribute wie Werkstoff, Tiefenlage oder Durchmesser, die man aggregiert, bis man die Attribute findet, die sozusagen für eine gleichmäßige Alterung sprechen. Und dann setzt man letztendlich mathematische Modelle ein, mit der dann solche Prognosen zu ziemlich hohen Genauigkeiten letztendlich möglich ist.
Aber da muss man ja mal ganz ehrlich sagen, ich habe mal auf eurer Internetseite gestöbert und da seid ihr ja der Zeit weit voraus gewesen, oder? Ihr habt ja schon eher so eine Anwendung, wie es jetzt mit KI und sowas und diese Alterungsmodelle, da wart ihr ja schon vor Jahrzehnten am Markt und habt eigentlich die so beschrieben mit so einem Algorithmus, den man dahinterlegen muss, was jetzt die ganzen neumodernen Startups auch machen wollen. Also seht ihr euch da auch noch als Vorreiter der Branche oder sagt ihr, ach, wie die da immer vorstellen, das haben wir ja schon seit Jahrzehnten?
Also auch bei uns, wir sehen uns tatsächlich als Vorreiter der Branche, weil Entwicklung stoppt nie. Es kommt ja immer was Neues hinzu. Auch wir lernen immer mehr. Auch je mehr Daten wir aggregieren und je mehr Projekte wir machen. Also insofern gibt es immer eine Dynamik und die große Kunst ist natürlich auch im Wettbewerb der Systeme immer weiter eine Nasenlänge voraus zu sein. Und das heißt, auch wir als Unternehmen dürfen nie stehen bleiben und entwickeln uns daher weiter. Es ist natürlich schön zu sagen, die Historie, dass wir das jetzt seit über 20 Jahren machen, da liegt der Vorteil mehr darin, dass wir heute unglaubliche Erfahrungen sammeln durften, auch was funktioniert und was nicht. Und dadurch unsere Modelle sicherlich in ihrem Wirkungsgrad erheblich erhöhen konnten. Warum sind wir heute in Deutschland so erfolgreich? Oder man kann wirklich ja sagen, mit Abstand der führende Anbieter. Das liegt jetzt nicht, weil unsere mathematischen Modelle so einzigartig sind, sondern weil wir die Substanz als neue Kenngröße entwickelt haben. Ihr kennt alle die Zustandsklasse. Es gibt ja die Schadensklasse, dann auf der Objektebene die Zustandsklasse, maßgeblich basierend mit auf dem gravierendsten Schaden für die Ableitung der Sanierungsdringlichkeit, also wie schnell muss ich reagieren? Und wir hatten die Substanzklasse entwickelt als Maßstab für den Abnutz, für ein mathematisches, reproduzierbares Kriterium zur Festlegung des Abnutzungsrates eines Objektes. Und das ist ein Gamechanger gewesen, weil stellt euch eine Sanduhr vor und ihr seht immer, wie viel Sand ist noch drin. Und jetzt erkenne ich das Delta. Und damit kann ich genau sagen, lohnt sich hier noch eine Reparatur, eine Renovierung oder eine Erneuerung. Und damit konnten wir erstmal die Zuweisung von Sanierungsentscheidungen wesentlich besser machen. Und der Gamechanger für unsere Branche als Ganzes ist, wir konnten eine neue ökonomische Kenngröße entwickeln, nämlich den Substanzwert.
Also erstmal. Aber muss man da jetzt aber trotzdem KI vorschreiben heutzutage, sonst hört sich das keiner mehr an, weil da muss er jetzt, wenn da keine KI mitwirkt und es dann nur irgendwie Ingenieurskunst ist, das kann ja nicht funktionieren, oder so hat er da noch angehört.
Nein, du hast KI muss man, auch wir kommen an, man kommt an der Nutzung von KI nicht vorbei, aber KI kann nicht alles. Ich würde, eine KI lernt, deswegen ist ja zum Beispiel heute für mich KI, wir empfehlen unseren Kunden ausschließlich heute Kanalinspektion nicht mehr durch einen Operator zu machen, sondern entsprechende Programme einzusetzen. Ein bekannter Anbieter ist ja hier der Christian Koch.
Den hatten wir ja auch schon zu Gast bei uns.
Genau.
Folge, müsst ihr mal googeln, Christian Koch war schon da und hat uns ein bisschen das erklärt. Ich glaube, das war eine der so 50er-Folge, sowas irgendwie herum.
Ich habe die genaue
Nummer nicht, aber da können wir ja schon ein bisschen nochmal nachhören, wenn ihr Lust habt.
Und die basieren auf Bilderkennung. Also das verändert sich ja nicht. Und das kann ich natürlich dann irgendwann auswerten. Jetzt stellen wir uns mal vor, ich trainiere eine KI zum Thema Sanierungsentscheidung. Da gibt es vielleicht eine Stadt, die sagt, wir setzen nur dieses Verfahren ein. Weil, aus den oder den Gründen. Und eine andere sagt, wir machen nur das. Oder wir kümmern uns nur um die Schäden. Also was soll die KI lernen? Das ist genau der Punkt, wo wir sagen, tut mir leid, hier brauchst du den Ingenieur, hier brauchst die Analyse und die Diskussion. Weil es gibt nicht die richtige Entscheidung. Das sind Maß. Gefährdet.
Aber hatten wir nicht die gleiche Argumentation, als diese Bilderkennung aufkam, wo sagt, da braucht es den Inspekteur. Ohne Inspekteur kann man das nicht machen. Also die Meinung würde ich jetzt nicht so teilen. Meinst du nicht, dass man da ein paar Vorgaben gibt, bitte nur dieses Verfahren oder dieses Verfahren nicht, und dann wird die KI das schon gut analysieren können?
Vielleicht, wenn du nochmal, was habe ich gesagt? Ich habe gesagt, es geht um die Veränderlichkeit oder Nichtveränderlichkeit von Dingen, die ich bewerten kann.
Ja, klar.
Und damit habe ich eine Konstanz, damit habe ich eine verifizierbare Basis oder respektive reproduzierbares Ergebnis. Ab dem Moment, die KI wird nicht sagen können, warum ist der Riss entstanden, das wird schwieriger sein, aber dass das ein Riss ist, dass der so lang ist und eventuell so breit ist, dass er sich oben links befindet, das wird er können. Sie soll ja.
Die stupide Arbeit wird einen schon mal.
Sie lernt ja und deswegen ist sie trainierbar, weil ich kann letztendlich mit 5 Leuten mir diesen Riss angucken und irgendwann komme ich zum Ergebnis, das ist ein Riss, der ist oben links, der ist so breit und so lang. Und damit habe ich ein verifizierbares Muster. Bei einer Sanierungsentscheidung, wir wollen ja, dass ja richtige Entscheidungen getroffen werden. Wenn du jetzt von einem Netzbetreiber lernst, der sagt, wir setzen zum Beispiel nur Verfahren X ein für die Sanierung. Das heißt, er hat gar keinen differenzierteren Ansatz. Oder wir machen nur die ganz schweren Schäden. Ist das denn dann richtig? Ist das sozusagen das, was die KI lernen soll? Und sozusagen das Muster ist ja immer die jeweilige implementierte Strategie beim Netzbetreiber. So, und da fehlt uns, die ist von so vielen Aspekten, das können politische Entscheidungsprozesse sein, kann auch auf Ignoranz, mangelnder Kompetenz und so weiter basieren. Also kann ich sie sozusagen als Maßstab nehmen, um zu lernen. Und das ist das, wo ich dann Sanierungsstrategie, KI-basierte Sanierungsstrategien hinterfragen würde. Und wenn wir heute mit Kunden letztendlich arbeiten, die Gemengelage Wie viel Budget habe ich für Reparatur, Renovierung, Erneuerung? Wann mache ich was? Wie viel? Das hängt von so vielen Faktoren ab. Also, das sind Planungsgrößen und deswegen ist eine Sanierungsstrategie für mich immer noch ein Planungsprozess, den ich sozusagen nicht automatisieren kann, weil ich überhaupt erstmal die Input-Parameter abfragen muss, die meinen Planungsprozess tangieren. Und da sehe ich den großen Unterschied. Ansonsten, für die Datenanalyse dann, ist heute KI hervorragend geeignet.
Aber dann haben wir doch schon alles, Robert. Dann müssen wir doch nur, guck mal, wir haben Inspektionstechnik heute, wir fliegen sogar schon mit Drohnen durch Abwasserkanäle, wir haben Spültechnik heutzutage, wir haben tolle Liner-Systeme, die die Kanäle reparieren können. Wir haben Alterungsmodelle, können das alles prognostizieren. KI hilft uns. Sind wir denn nicht auf einem guten Weg bei der Kanalsanierung? Oder wo würdest du jetzt sagen, da ist noch viel zu lernen, da ist noch was im Argen, da müssen wir uns verändern? Oder sagst du, läuft alles, alles easy?
Nein, ich glaube, dass wir also man kann die Zukunft wie folgt sehen. Eins würde ich postulieren. Der Handlungsbedarf, was die Sanierung, die Instandhaltung und Kanalisation betrifft, wird massiv ansteigen. Also wir könnten sagen, Golddiggermarkt. Ja, also wow, hier wird so viel zu tun geben. Super. Daran liegt aber eben auch das große Problem verbunden, weil wir heute wirklich auf der anderen Seite durch den Fachkräftemangel Kommunen haben, die heute schon nicht mehr in der Lage sind, überhaupt was zu machen. Heute werden Führungspositionen jahrelang teilweise nicht besetzt. Wenn sie das besetzt kommen, konnte keine Übergabe mehr stattfinden. Da kommt jemand rein, der kennt gar nichts. Teilweise liegen keine Daten vor. Das heißt, es kommt ein Berg an Arbeit auf uns vor, aber wir haben momentan gar nicht die personellen Ressourcen, jedenfalls in den Kommunen, um damit adäquat umzugehen. Und daraus erwächst eine neue große Problematik, die es zu lösen gilt. Und das ist ein Thema, das aus meiner Sicht wirklich diskutiert werden muss, weil, und das ist meine Erfahrung, wir wissen, dass auch viele, insbesondere kleinere, aber auch mittelgroße Kommunen durchaus da verzweifelt sind und das nicht hinkriegen. Was so dazu führt, dass die Gebühren sinken. Die Gebühren sinken nicht, weil sie so effizient handeln, sondern weil sie so wenig tun. Sie wissen, dass viel mehr
Also
gemacht werden müsste. Sie können
Sanierungsstau
es nicht mehr.
oder
Sie
was?
kriegen das Geld nicht mal mehr ausgegeben. Also wir kommen wieder in eine hochproblematische Situation und dafür müssen wir neue Wege finden. Und das ist auch Gegenstand des Kanalgipfels, das gemeinschaftlich zu tun mit den kaufmännischen, politischen und technischen Akteuren.
So, jetzt kommen wir genau nämlich auf das nochmal zurück. Da ist ja jetzt die Frage, wahrscheinlich wird das eines der Themen sein, die ihr natürlich beim Kanalgipfel dann auch ansprecht. Du hattest ja auch gesagt, dass es Fachkräftemangel ein Thema ist. Nehmen wir uns doch mal mit. Wann ist der nächste Kanalgipfel? Der wievielte ist das? Was können die Leute erwarten? Wo muss man hinkommen? Erzähl uns mal ein bisschen was zum Kanalgipfel und was die Leute da so erwarten, warum die da unbedingt hinkommen sollten.
Also
Und
der
warum du
Ka
uns nachher auch noch einlädst dazu.
ja, sehr gerne. Also, zumal er ja diesmal in Berlin ist und der Sascha dann es ganz, ganz leicht hat. Der Kanalgipfel findet der dieses Jahr am 5. und 6. September statt, immer 2 Tage, weil wir haben ja auch dazwischen dann immer so einen Festabend. Für uns ist es ganz wichtig, dass wir viel diskutieren und dafür ist so eine Abendveranstaltung und nochmal so ein Get-Together eben sehr wichtig. Es ist der 10. Kanalgipfel jetzt. Es wäre jetzt von den Jahren her der 11., aber Corona hat auch dazu geführt, dass wir ein Jahr das nicht realisieren konnten. Und es geht sozusagen um die große Überschrift ist Wertermittlung und Werterhalt unserer Infrastruktur. Und wir haben hier Referenten, die eigentlich immer so die Teilbereiche Instandhaltungsstrategien, Finanzierung, Gebühren, Optimierung von Prozessen, also beispielsweise dieses Jahr bedarfsorientierte Kanalinspektion, also wie Kann ich sozusagen den Aufwand der Kanalinspektion reduzieren? Nicht damit wir weniger tun, aber damit wir es effizienter tun. Weil du musst heute bei Kunststoffrohren müssten wir theoretisch eine Verformungsmessung machen. Schächte sollen ja heute auch mit inspiziert werden. Bei einer ganzheitlichen Sanierung sollen auch die Hausanschlüsse mit inspiziert werden. Also muss immer mehr gemacht werden. Dann muss ich mich also fragen, worauf konzentriere ich mich? Wie kombiniere ich diese unterschiedlichen Forderungen? Weil ich habe ja nicht mehr Leute. Leute, doch nicht mehr Ressourcen. Also diese Optimierung ist ein großes Thema. Wir sprechen auch über das Thema Gebührenranking. Manche Städte sagen, komm, wir haben ganz niedrige Gebühren. Ist das jetzt toll? Ich sagte ja gerade Beispiel, die haben vielleicht niedrige Gebühren, weil die nichts tun, was nach hinten raus zu so riesigen Problemen führt. Andere, die haben ganz hohe Gebühren und in den Ratssitzungen gibt es dann immer Probleme, ja, weil es dann die jeweiligen Parteien dann Druck machen. Was macht ihr hier? Also überhaupt das einmal zu verstehen, auch herzuleiten, was ist denn eigentlich heute notwendig? Wie setzen sich denn diese Dinge zusammen? Und mal bei Gebühren, die Instandhaltung, ja, der Anteil der Gebühren durch die Instandhaltung, der ist relativ marginal, um mal eine grobe Größe zu nennen, vielleicht bei 15%. Das andere sind, ein Riesenblock ist heute Abwasserbehandlung, Personalkosten, Energiekosten. Also ein bisschen mehr für Instandhaltung auch so geben, ist gar nicht, macht eigentlich nichts aus. Gerade wenn ich dann nochmal betrachte, was kann ich damit an Werten schaffen oder nicht schaffen, das wäre jetzt falsch, an Werten erhalten. Es sei denn, gut, ich erneuere auf einer Bauweise, dann schaffe ich tatsächlich neue Werte.
Aber da kriegt man ja unheimlich Lust, dir sozusagen auch mal persönlich ein paar Fragen zu stellen. Das sprudelt ja wirklich aus dir raus, das Wissen der letzten Jahrzehnte. Und stellt man ja schon mal fest, dass wir auch immer genau die richtigen Partner einladen zu dem Podcast, weil es ja natürlich super interessant ist, sich da einfach mal an dieses Thema so reinzutauchen. Wir müssen halt nur zum Ende so, wir machen ja immer unsere Stunde, dass man jetzt auch nicht so zu sehr überzieht, mal noch überlegen. Wir haben ja den Daniel heute nicht dabei, der nimmt immer so eine schöne
Ich habe ein paar
Fachfragen.
Fragen. Ich habe
Genau,
ein paar
aber
coole Fragen noch
Klaus
mit
hat sich da
aufgeschrieben.
natürlich heute Fragen zurechtgelegt. Dann leg doch mal los,
Also
Klaus.
nochmal, merkt euch mal, 5.6.9. Wir schreiben das natürlich auch in die Shownotes dann rein. Kann man ja mal googeln. Wir verlinken, es gibt ja auch eine Webseite dazu. Könnt ihr mal reingucken. Vielleicht lässt der Robert uns ja noch ein paar Freikarten vom Abwassertalk raus. Dann kommen wir vielleicht auch mal vorbei. Ja, und berichten da mal. Okay, also pass auf. Wir stellen am Ende immer so ein paar kritische Fragen. Du hast hier ein paar Sachen aufgeworfen, die ich mir so mitgeschrieben habe, Robert. Renn- oder Mischkanalisation? Was ist aus deiner Sicht das Richtige? Wo sollten wir hin? Was ist für
Mei,
Kanalsanierung das Beste?
Klaus, du stellst Fragen. So, also die Sinnhaftigkeit der Trennkanalisation war damals, dass man sagte, komm, wir kriegen hier unser reines Abwasser und das Regenwasser, das können wir sozusagen direkt im Vorfluter leiten. Also damals war die Vision, das ist nicht behandlungspflichtig, weil ich habe ja schon mehr Kosten, weil ich jetzt zwei Systeme bauen muss und zwei Systeme unterhalten muss. Damit das noch wirtschaftlich ist, ist das schon eine schwierige Sache. Jetzt, mittlerweile, wird auch Regenwasser, Oberflächenwasser, je nachdem, wo es herkommt, behandlungspflichtig. Das heißt eigentlich, diese ursprüngliche Version des Trennsystems, ich spare mir da was oder spare mir da Aufwand, der wird ad absurdum teilweise geführt. So, und damit ist für mich durchaus der Punkt, auch mal das Trennsystem wieder kritisch zu hinterfragen. Für mich wäre heute nochmal, es gibt nicht die eierlegende Wollmilchsau und es gibt auch nicht die Lösung One Size Fits All für alle. Aber grundsätzlich halte ich es für wichtig, das modifizierte Mischsystem wieder gedanklich nach vorne zu bringen. Also zu sagen, das modifizierte Mischsystem basiert auf der Vision, dort, wo ich im Grundwasser nicht einleiten kann, mache ich das auch. Das wird dann dezentral eben versickert, abgeleitet in Bäche und so weiter. Und natürlich ein Teil dort, wo ich eben das nicht machen kann, kommt dann in dieses System rein. Also das
Also deine klare Antwort heißt, das kommt darauf
modifizierte.
an.
Ja,
Modifiziertes
mit einer
Trennsystem.
Präferenz in der
Sehe ich
Überlegung heute,
genauso.
das modifizierte Mischsystem mal zu analysieren und auf eigenem zu
Okay.
überprüfen.
Nächster Punkt. Sanierung von Schächten. Steigeisen sanieren oder Steigeisen weglassen?
Da weißt du, würde ich sogar mal deine Meinung gerne hören wollen. Ich würde sie ja weglassen mittlerweile.
Okay, du bist, sagst Steigeisen weglassen, muss man eh nicht, braucht man eh nicht zum Einsteigen korrodieren, nur ist nur Aufwand. Okay,
Ja.
wir fragen einfach nur so
Gibt es ja auch
kritisch, ne?
Leitern.
Das gibt es ja auch Leitern. So, dann nächstes Punkt. Du hast das Thema aufgesprochen. Löcher im Schachtdeckel oder keine Löcher im Schachtdeckel? Ventilation, ja oder nein?
Das klassische Freigefällesystem mit Betonrohren basierte darauf, und wenn ihr die schöne Bildkorrosion kennt und den Prozess der
Ja.
biogenen Schwefelsäure, geht davon aus, ich vermeide die ja, wenn ich beispielsweise Gasbildung vermeide, also solche Gefälle, wo es dann sprudelt und sowas, das muss vermieden werden. Ich will ja eigentlich eine relativ, am besten schön laminare, gleichmäßige Strömung haben, und dann brauche ich Luft, Sauerstoff. So, wenn ich den habe, vermeide ich eigentlich biogene Schwefelsäurekorrosion. Ab dem Moment, wo ich diese Belüftung nicht zuführe, kriegt Beton als Werkstoff tatsächlich signifikante Probleme.
Krass, dass die es im Ausland alle nicht so machen, ne? Dass nur wir diese, also hauptsächlich diese Löcher haben. Irgendwo in Südeuropa macht das fast keiner. Und die sagen dann, ja, dann stinkt's halt. Dann stinkt's ja raus, den können wir nicht aufmachen.
Ja, die haben dann
Ne?
wieder andere Probleme, vielleicht auch andere Werkstoffe. Also die an den Gesetzmäßigkeiten der Werkstoffe komme ich ja nicht vorbei. Beton ist ja heute durchaus ein Hightech-Werkstoff. Wir arbeiten ja heute mit Betonqualitäten, die können auch pH-Werte 5, 6 durchaus auch für längere Zeiträume bestehen. Aber keiner kann eben tatsächlich 0 oder die 1, die wir bei der biogenen Schwefelsäurekorrosion haben. Wenn man die letztendlich vermeiden will, brauche ich eine Ventilation. So sind sie grundsätzlich konzipiert.
Also klar, pro Ventilation. Letzte Frage, Robert, für dich. Offene oder geschlossene Sanierung? Was ist dir lieber?
Ich habe, ja, lieber ist mir die geschlossene, natürlich. Ja, wir waren ja mein Vater war ja Mitgründer der ISDT, der International Society for Trenchless Technology, und haben hier die GSDT, die Deutsche Gesellschaft für Gramenloses Bauen, mit aus der Taufe gehoben. Also ganz klar dafür. Aber die Aufgabe muss sein, eben nicht das Rohr, sondern das Rohrbohrensystem zu sanieren. Und sollte das dann nicht mehr gramlos gehen, ist dann auch durchaus mal die Zeit für den Bagger gekommen.
Also wo es geht, möglichst geschlossen. Okay, ja, dann freuen wir uns auf den Kanalgipfel, Robert. Hast du vielleicht für alle, die hier zuhören, noch eine Botschaft, die du mitgeben willst, aus deiner Praxis, irgendeine Anekdote, die du noch mit uns teilen willst zum Abschluss?
Oh, da gibt es viele. Das wäre so eine Info, die hätte ich vorher gebraucht, hätte ich mir eine einfallen lassen. Nein. Außer, ja, dass wir vielleicht so eine Schulterklopfbotschaft, ja, dass wir, ja, das, was wir tun, erstmal arbeiten wir aus meiner Sicht in einem unglaublich herausfordernden und spannenden Bereich. Denn was machen wir? Wir handeln mit Bauwerken, die sind mehrere hundert oder tausend Kilometer lang, bestehen aus den unterschiedlichsten Werkstoffen, haben die unterschiedlichsten Geometrien, sind physikalischen, chemischen, biologischen, biochemischen, mechanischen, dynamischen Belastungen ausgesetzt, wie kein anderes. Und das Dolste ist, die Dinger kann man auch nicht mal sehen. Also das ist Bauwerke, wie sie sonst keiner hat. Und dann geht es um Wasser. Ja? Wir nicht nur, dass wir Grundwasser schützen wollen, sondern auch mit der Ressource Wasser nachhaltig umgehen wollen. Dafür muss es bis zur Kläranlage kommen. Also das heißt, wir haben eine herausfordernde Arbeit. Sie hat eine enorme gesellschaftliche Bedeutung. Und es gibt mehr als genug zu tun. Und das sollte Stimulanz genug sein, zu sagen, kommt, hier machen wir alle gerne mit. Also sinnvoller kann man seine Zeit nicht verbringen, würde ich sagen.
Das war, den gibt es ja gar nichts dazu zu fügen. Das waren nochmal schöne Worte. Dann machen wir einfach jetzt kurz und schmerzlos, Klaus. Was sind denn unsere letzten Worte dann immer dazu?
Ja, Robert, danke für dass du dabei warst. Ich hoffe, wir sehen uns in Berlin. Und ja, Panta Rhei, das Wasser fließt immer bergab. Ciao, Leute.
Tschüss, Dankeschön.
Dankeschön, Dankeschön.